Herzlich willkommen beim Original ESC Podcast 2024 in neuer, frischer, nee, wir sind bei Exposure Cologne natürlich, aber es hat sich ein bisschen was geändert in der...
Der Podcast der ewigen Änderung.
Ja, aber so bleiben wir jung und modern.
Yeah.
Wir haben überlegt, weil wir haben im Inventar mal so Kopfhörer, wo man reinsprechen kann. Und wir dachten uns, irgendwie ist das cool, weil man hat die Hände frei und so. Ja. Aber müssen natürlich gucken, ob das dem Qualitätsanspruch auch genügt.
Also, normalerweise sieht man uns ja nicht bei der Aufnahme. Normalerweise haben wir hier schöne Standmikrofone, die wir in die Hand nehmen und da reinsprechen. Jetzt haben wir tatsächlich so... Jetzt sehen wir aus wie so Sportreporter. Wir haben Kopfhörer mit Mikrofon. Und irgendwie sind wir jetzt. Nee, es sieht auch nicht aus wie ein Gaming-Headset tatsächlich, sondern eher so echt so wie ein Live-Berichterstattungsding.
Also, das sind so
Punkte für Deutschland aus aller Welt.
Genau. Nee, das sind so Audiotechniker-Broadcast-Kopfhörer.
Not sponsored. Leider nicht. Können die gerne machen, wenn die zuhört.
Schön wär's,
Genau, das probieren wir aus und deswegen direkt die Call to Action am Anfang. Schreibt uns gerne mal Feedback. Ist der Ton besser, schlechter oder ist er scheißegal? Könnt ihr unten gerne bei Spotify mal abstimmen beziehungsweise eure Meinung kundtun. Dann gucken wir mal.
Abstimmung, das ist ganz vergessen, dass das ja auch noch geht.
Richtig, das geht auch.
Aber ich beobachte schon direkt bei dir, du bist so viel freier. Du bist so mit den Händen und du bewegst dich nach vorne, nach
gestikulieren.
Ja, es ist...
Gestikulieren. Ich könnte auch so einen Fotografie-Workshop machen, aber nicht um Fotos zu machen, sondern für deinen Spirit. Für deinen inneren Spirit, weißt du, in so einem weißen Anzug. Dann so, hey Leute, findet euren inneren Fotografen. Ja. Ich finde meinen inneren Ansel Adams.
Ja, das ist so, also das hat so einen IBC-Vibe, wo man dann so mit so einem Headset da ist und dann spricht. Ja,
aber auch mit diesem Headset-Ton halt. Ja. Ich bin gespannt, ob das hier im Endergebnis vielleicht wird. Ja, also wie gesagt, heute geht es auch ein bisschen um Fotografie. Wir besprechen ein großes Problem in der Fotografie heute, das sich bei mir aufgetan hat. Dann aufbauen auf den letzten Podcast. Ich habe Urlaubsbilder mitgebracht.
Oh ja.
Und ein lieber Zuschauer von uns hat uns eine News geschickt, über die wir auch noch kurz am Ende reden. Aber wir starten natürlich wie immer am Anfang mit unserem wundervollen Intro. Ja, Fotografie ist nicht immer unproblematisch und ich rede jetzt nicht vom Motiv, sondern bei mir hat sich ein Problem aufgetan. Eigentlich sind es zwei Probleme. Und zwar, also die Lösung für mein Problem, ist ein bisschen kompliziert, jetzt habe ich mit dem Kopf und Kram geredet direkt.
Gesund werden,
nein, pass auf. Auch für Leute, wir sind ja ein Podcast, deswegen sind wir nicht auf der visuellen Ebene, aber deswegen sieht man es im Podcast nicht, das hat keinen Einfluss auf den Podcast an sich. Ich habe seit einem Monat eine Brille.
Ja.
Ich bin jetzt Brillenträger.
Und du siehst verdammt gut aus.
Dankeschön. Ich bin hier in deinem gut aussehenden Brillenträger-Club. ich habe jetzt eine Brille und auf dem Kameradealer-Event hat mich auch keiner erkannt von den Leuten, die mich erkennen sollten.
Sascha zum Beispiel.
Und jetzt pass auf. Ich habe kein Problem mit, eine Brille zu tragen. Ich wollte früher auch immer eine haben. Weil ich bin so ein Accessoire-Typ. Ich mag Accessoires. Auch bei Kameras. Ohne Scheiß, wenn ich irgendwas kaufe, egal ob jetzt Klamotten, Kameras oder sonst was, ich gucke immer noch im Accessoire-Bereich, ob es noch mal eine geile Kleinigkeit gibt. Okay, diese Brille ist kein Accessoire, weil, oh mein Gott, sind Brillen teuer.
Willkommen in meiner Welt.
Ja, also auf jeden Fall, ich habe kein Problem. Ich habe jetzt auch gesagt, boah, nee, nicht schon eine Brille, weil ich es irgendwie cool finde, eine zu haben.
Was sehen ist grundsätzlich. Ja, sehen,
ich bin jetzt nicht ultra blind tatsächlich. Ich glaube, ein. Und 0, irgendwas Dioptrien. Aber ja, muss ich schon tragen.
Ja, ich habe so 3-4 irgendwas.
Echt?
Mhm. Und dann habe ich hier noch eine Verkrümmung nach oben, unten, links, rechts und so.
Krass. Ja. Wäre der hier so ein Selbsthilfe-Podcast jetzt für Leute mit Sehschwächen.
Aber Marius, eine Frage vorweg.
Ja.
Sind die Brillengläser von Leica oder Zeiss?
Nee, Leica hat
oder?
Keine. Aber mein Brillenmodell ist 3D gedruckt, das ist so ein Ding heute wohl.
Oha.
Fancy was? Richtig fancy.
Crazy shit.
Und direkt als Fun Fact, also ich habe mich so ein bisschen, ich will nicht sagen bequatschen lassen, aber dann ging es so, ja, wir können jetzt hier aus drei verschiedenen Varianten wählen, wie die Qualität der Gläser ist.
Mhm.
Und ich habe so gedacht, ja komm, muss schon gut sein.
Was haben die dir angedreht?
Ultra gut. Aber dann ging es halt so, ne, wir können keine Ahnung, verschiedene Sachen machen, dass es, wenn man nach links und rechts guckt, dass es so geschliffen ist, dass es halt dann nicht unscharf wird und so. Ja, komm, nehme ich mit. Wenn ich schon eine Brille trage, will ich auch alles richtig sehen.
Lauffilter?
Genau, das ist jetzt die Sache. Hat er nämlich vergessen, dann rief mich mein Optiker noch an und sagt, ja, Blaufilter. So, Dann habe ich, den Blaufilter habe ich abgelehnt.
Habe ich auch.
Weil, ja, sind sie öfter mal am Monitor und müssen Farben korrigieren. Und ich so, ja, ich nehme schon mal hier und da ein Video ab für die Arbeit und da wäre schon gut, die richtigen Farben zu sehen. Und halt auch für die Fotografie ist es natürlich ein Ding, deswegen habe ich hier keinen Blaufilter drin.
Das Ding war, immer wenn ich das gesagt habe, also die haben das nicht von alleine irgendwie angesprochen oder so, also ich meine, ist ja auch jetzt nicht super häufig vielleicht so, ne? Aber ich musste immer dann sagen so, ey, ich geht nicht. Nee.
Ja. Auf keinen Fall. Nee, werde ich auch nicht machen. Es entspiegelt aber noch ein bisschen, glaube ich, das Ding.
Ja, das ist gar nicht mal so verkehrt.
Ja, gerade weil vor der Kamera arbeiten mit Scheinwerfer hast du ja immer in der Fresse drin und du kriegst es gar nicht so krass entspiegelt, dass es gar nicht mehr zu sehen ist. Aber Jonas meinte, also mein geschätzter Kollege, bei der letzten Aufnahme, meine reflektiert in einer anderen Farbe als die von einem anderen Kollegen, der auch eine Brille trägt. Meine ist Purple. Keine Ahnung.
Und dafür hast du 100 Euro mehr gezahlt. Für den Farbakzent.
Weißt du was, das ist mir als Privatpatient scheißegal.
Oha, Statement hier gesetzt.
Das war der Grund, weshalb ich gesagt habe.
Ich bin Kassenpatient.
Oh, das ist sad
für aber auch nur, weil es noch nicht durch ist.
Ja, das ist halt kein Podcast über privat und gesetzlich. Ich bin natürlich auch so, ey, mach eine Krankenkasse für alle und gut.
Was würdest du sagen, so Leica-Kameranutzer sind eher privat oder eher?
Ich glaube schon. Eine Leica-Brille? Nee, danke. So einen roten Dings an der Seite. Nee. Gott, keine Sendung ohne Leica-Bash. Jetzt pass auf. Also ich, yay, Brille, cool, volles Accessoire, ne, und neuer Style, bla bla. Und jetzt schnappe ich mir die Kamera und was passiert? Dings, ich knalle mit der Brille erstmal gegen den Sucher, ne. Ich bin ja SLR-Freund und generell alle Kameras, also ich glaube, bis auf eine, die einen Lichtsucher hat, also von oben, mit Brille kein Problem. Jetzt habe ich echt ein Problem, weil ich will natürlich auf meine Brille aufpassen und jetzt so, du als erfahrener Brillenträger, da wollte ich dich nämlich einfach gefragt haben, ey, ist es immer so problematisch, mit einer Brille Fotos zu machen? Weil, da kommen wir gleich zu, im Urlaub hatte ich die halt auch schon an und wow, als hätte ich kadrieren verlernt, weil ich komme nicht daran, ich will auch nicht mit der Brille dagegen. Ich habe für meine AE1, hatte ich mal so, da oben so ein Gummi, Ding, ne, was du auf den Sucher stecken kannst. Den habe ich natürlich, als die Kamera gekauft habe, abgemacht, weil das Ding ist immer im Weg, wenn du die Filmklappe aufmachst. Deswegen weg brauche ich nicht. Jetzt brauche ich das Ding wieder. Verdammte Scheiße. Im Übrigen brauche ich jetzt für jede Kamera so einen Gummiaufsatz, damit ich da durchgucken kann.
Meinst du, weil du Schiss hast, dass das irgendwie das Glas
hat? Ja, ich will nicht, wenn ich gegen meine Brillengläser dötschen und ich komme ja auch gar nicht mehr so nah ran.
Also, ich sag mal so, wo es mich am meisten beeinflusst, ist generell, welche Kamera kann ich überhaupt benutzen? Es gibt einfach Kameras, die so ein kleines Feld haben zum Gucken, die kann ich direkt ausschließen. Und da ich auch so eine hohe Stärke habe, kann ich nicht die Dioptrie einstellen, dass es halt passt, weil manchmal ist es genau ein Müh zu wenig. Theoretisch würde es noch gerade so gehen, wenn es da so ein bisschen unscharf ist und so weiter, aber dann muss ich auch Brille hoch, Brille runter und um zu gucken in die Ferne, dann durch. Es ist wirklich so, dass es viele Kameramodelle ausschließt und die Kameramodelle, die ich habe, gerade die Contax T3 zum Beispiel, die hat einfach einen ultrast großen Durchblick quasi. Ne? Also da kann man auch von etwas weiter weg kann man super fotografieren. Bei der Mü, ich meine natürlich.
MJU.
Da ist es echt so, dass es echt ein bisschen zu klein ist für mich.
Ja, so Point and Shoots gerade, ne? Das ist ja. Also klar, es gibt natürlich dann Kameras mit einem Dioptrienausgleich. Das macht also zum ersten Mal in meinem Leben macht der Dioptrien-Schalter irgendeinen Sinn.
Ja.
Verrückt. Das ist so, ja, egal, ne? Also hat man echt liegen lassen, hat ja tatsächlich, glaube ich, meine allererste Digitalkamera natürlich das auch gehabt, die 500D.
Ja.
Jetzt brauche ich das Ding wahrscheinlich. Also dann könnte ich ja tatsächlich einfach durchgucken, ohne ein Problem zu haben, wenn ich halt meine Dioptrienzahl gerade weiß und das richtig eingestellt ist.
Aber also man sieht es ja auch sowieso, ne, ob es irgendwie scharf ist. Aber das, was mich halt nervt, ist halt wirklich so Brille hoch, durchgucken, Brille wieder runter, schauen. Da habe ich gar keinen Bock drauf.
Ja, das ist tatsächlich scheiße.
Aber du bist ja ein neuer Brillenträger und ich glaube, innerhalb von einem Monat spätestens ist die Brille mit dir verwachsen und ist dir scheißegal, weil ich schmeiß meine Brille also hierhin, dahin und die ist mit mir verwachsen. Und ob da ein Katscher drin ist oder nicht, dann ist das ist Jucka.
Ja, kurz davor zu überlegen, ob ich mir noch eine Brille machen lasse.
Marius, Privatpatient, mach dir 10 Brillen.
Nee, aber weißt du, das ist ja jetzt Glas, aber ne? Eine mit also so eine günstige für halt, keine Ahnung, wenn man auf Events ist, wo man denkt, okay, hier kannst du also auf einer Party, weißt du, oder auf einem Konzert, wo du halt schnell mal einen Ellbogen in der Fresse hast, vielleicht. Aber halt auch für die Fotografie, wo ich denke, okay, ist jetzt nicht so schlimm, weil auch so ein Ding, boah, das ist jetzt ganz weit weg vom Thema, ich musste meine Spüle reparieren, ne? Also ich musste unter meine Spüle klettern und das ganze Rohrscheiße da austauschen, komplett, ne? War das ein Pain mit Brille? Weil ich muss die ganze Zeit so mich drehen, die ganze Zeit mir vom Kopf gefallen.
Mhm, ja.
Passt. Boah, war das nervig. Deswegen hatte ich mir generell überlegt, ob ich mir einfach noch eine günstige hole, einfach nur so von wegen, auch für die Fotografie, halt, dass das halt nicht so problematisch ist, weil.
Ja, also ich glaube, also dadurch, dass du ja das Hyper-Premium-Produkt hast und wahrscheinlich.
Das geht noch besser.
Natürlich, ne? Aber ich glaube, das ist ja auch ein Glas, also bis da mal wirklich ein richtiger Katscher reinkommt, da muss ja schon viel passieren. Und das bisschen, was man da an Kamera da irgendwie mal gegen. Mhm. Ich glaube, da passiert nichts.
Okay. Ich habe gerade so eine Idee gehabt. Könnte man nicht seine Kameras nehmen und
sich so zwei Pointed Shoots rechts und links mit nee, Dioptrien
gehen? Ja, sich einfach quasi eine individuelle Glas da reinsetzen lassen in den Sucher.
Ja.
Auf deine Dioptrien angepasst.
Ich glaube ja. Also das gibt es ja auch im, also jetzt wird es ganz abstrus im VR-Bereich, ne? Also diese ganzen VR-Brillen.
Ja, weil die Leute können ja keine, unter den VR-Brillen kannst du ja keine Brille tragen. Exakt. Scheiße, jetzt bin ich auch in dem Klo. Oh nee.
Ja. Ja. Und das kostet relativ viel, ne? Also wenn du dir diese Apple-Dinger da holst, dann zahlst du, glaube ich, irgendwie 500 oder mehr als 500 Euro für diese Gläser.
Für zwei. Oder pro Glas. Ich kann mir vorstellen, pro Glas, ja, kann ich mir auch vorstellen. Auch
aber auf jeden Fall, in so einer Area, also günstiger wird es wahrscheinlich nicht sein.
Aber du sagst, aber generell, ich muss mein Hobby nicht aufgeben.
Also nicht wegen der Brille, Marius. Nicht wegen der Brille.
Sondern eher wegen der Schicht. Nee, aber ohne Scheiß. Ich fand es halt echt schwer, irgendwie das Motiv zu finden. Ich glaube auch, dass es mit der Zeit, aber es ist schon eine Einschränkung, finde ich.
Bist du die, seit wann hast du die?
Wann war ich denn? Ein Monat oder so.
Bist du dir, wenn du die trägst, bewusst, dass du diese Brille trägst?
Nicht mehr.
Also die Frage ist, ne, dieses periphere Sichtfeld und so weiter, also stört dich, ist das noch so ein bisschen Fremdkörper?
Nee,
oder?
Nicht mehr. Es ist tatsächlich so, wenn ich abends im Bett liege und du hast noch so ein bisschen Nachsehen, kennst du das?
Mhm.
Oder sowas, dann ist die Brille quasi auch so in meinem Sichtfeld mit drin. Also ich sehe Brille, wenn ich keine Brille trage.
Das ist pathologisch interessant.
Ja, ich weiß. He's mad.
Ja.
Nee, also ich schon dran gewöhnt und tatsächlich, wenn ich sie ausziehe, also ich hatte tatsächlich eine Woche lang, ich musste mich eine Woche lang an die Brille gewöhnen.
Ja.
Bei
einer neuen Brille übrigens auch, ne, weil es dann ungewohnt ist.
Ja, eben. Also ich bin zum Optiker gegangen, die war fertig und so von wegen, ja, sehen Sie mal an, sollte direkt alles besser werden. Und meine Reaktion war, nein. Ist alles schlechter.
Ja.
Yeah. Fuck, hab ich falsche Daten gemacht und sowas? Und dann, aber ich hatte vorher geguckt, wie gewöhnt man sich direkt und dann stand bis zu einer Woche. Und ich hatte tatsächlich eine Woche, ich war dann im Urlaub. Im Urlaub halt echt so, okay, boah, ja, ne, ich gebe mir aber selber Zeit und dann ging es jetzt auch. Und jetzt, wenn ich es jetzt ausziehe, dann sehe ich Scheiße.
Ja. Yeah.
Also dann sehe ich wirklich krumm, weil das gleicht ja die Krümmung aus. Also mein Auge ist, glaube ich, entspannter jetzt, deswegen.
Ja, total, ne? Ja. Weil, also es können ja auch Kopfschmerzen und dergleichen entstehen.
Macht das auch, wenn ich
ne?
die zu lange aus habe. Also ich kann die, keine Ahnung, wenn ich die jetzt abends so im Badezimmer ausziehe oder so, möchte ich nicht lang ohne machen, weil ich sehe echt scheiße, obwohl ich jetzt nicht so viel Dioptrien habe, glaube ich, deswegen.
Ja, das kann ja schon ein bisschen sein, das kämpft dann ja gegen diese Unschärfe so ein bisschen an, ne? Ja.
Also ich habe das auch gemacht, so mit Brille hochziehen und durchgucken, aber so, also ich habe noch nicht den Workflow. Deswegen sind meine Urlaubsfotos alle nicht so 100% geil kadriert. Ich glaube, ich muss mehr mit meiner TLR schießen, wo ich von oben reingucken kann und einfach kein Problem habe mit
Ausreden, Marius. Alles Ausreden. Da hat der eine Brille und das ist alles so schlecht.
Jetzt
und
muss
die
ich
Motive,
halt Mittelformat schießen und weiß, ich gehe zum Großformat, denn da kann ich meinen ganzen Kopf reinstecken.
Ja, dann hast du wirklich gar keine Probleme mehr.
Das ist doch auf meinem Konto.
Ja, und also ja. Also ich würde dich gerne in dieser Rolle sehen. Ich würde gerne ein Instagram-Video von dir sehen, wie du da in diese Kamera reinkletterst und dann da auf deinem Jeep das dann entwickelst.
Ja, boy. Ne? Ja. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich zu hektisch für Großformat. Also ich hätte schon Bock, also das ist das last big thing im wahrsten Sinne. Ja. Wie heißt die, weißt du, die Herstellerfirma gerade im Kopf? Scheiße, wenn man Themen spontan macht.
Leica.
Nee, nicht Leica hat nichts Großformatiges, oder? Glaube ich nicht.
Nee, ich glaube nicht.
Interpret. Die Großformat kann man einstellen, die haben so einen roten Balken oder einen blauen. Die sind super günstig als Einstiegsding. Du musst dir, glaube ich, nur die Optik kaufen. Mhm. Sind so mit Holz und sowas und relativ mehr in Ausführung. Ich habe den Firmennamen vergessen.
Diese Startup-Kamera, die wir uns mal angeguckt haben?
Ja, da gibt es auch mehrere Versionen dann von, glaube ich. Mhm. Worauf wollte ich hinaus? Ist gar nicht so teuer dann, aber... Ja, ich habe, glaube ich, die Geduld nicht so, weil das ist ja das langsamste Fotografieren mit, was du machen kannst.
Also ich kann dir sagen, dein heißgeliebtes Thema Street-Fotografie würde ich damit nicht angehen.
Meinst du das Großformat oder mit Brille?
Mit beidem, in Kombination.
Das wäre witzig, ey. Am besten mit so einem Magnesium-Blitz. Also Pulver oben drauf.
Dann hätte es Style wieder.
Style, ja.
Also wäre es genau das Richtige für meinen TikTok-Algorithmus. Jemand, der mit Großformat und diesem Pulver und allem drum und dran und so einen Blitz noch in der Hand oder jemanden, der für diese Person den Blitz hält, mit beiden Händen.
Wir machen hier Fotografie von 1850. Können Sie mal bitte 12 Minuten stehen bleiben?
Boah, oder Unterwasserfotografie, Großformat.
Mit Magnesium.
Mit Magnesium, ja.
Ja, das würde ja funktionieren tatsächlich. Ja. Also denke ich mal. Also ja, Magnesium zündet unter Wasser. Ich weiß nicht, ob das auch einen Blitzeffekt hat. Unterwasserfotografie gibt es, glaube ich.
Chemie 1.
Lass mich nicht lügen. Ja. Und schon wieder Thema spontan. Ich meine, irgendjemand hat das schon gemacht.
Ganz bestimmt, ja.
Such mal groß. So, jemand hat auch Polaroids unter Wasser. Da gibt es auch für die SX-70 gibt es Unterwassergehäuse und so ein Kram.
Ja.
Das ist schon wild. Mhm. Aber natürlich das Verlockende am Unterwasser-Großformat ist natürlich die Qualität. Weil, hast du schon mal analog Unterwasser-Fotos gemacht?
Nee, ich wollte aber immer und ich fand immer diese Minolta-Kamera, Minolta, diese gelbe, ich weiß gar nicht, Minolta.
Es gibt auch so eine orange, ich weiß nicht, ob die von Minolta ist, die ist auch sehr geil.
Also welche ich meine, das ist die hier, das ist so eine gelbe, die sieht so ein bisschen aus wie
Digitale. Ja, die habe ich auch schon in der Hand gehabt tatsächlich.
Die kostet halt ein Huni, so, die kriegst du aber auch teilweise schon für 20, 30 Euro. Irre geil. Ich finde die irgendwie auch süß.
Es gibt noch diese schöne, die ist so orange und glaube ich in Rot gibt es. Die ist auch sehr stylisch. Ich habe den Namen vergessen. Ich habe auch so einen Typ gesehen, der shootet die hauptsächlich. Ich weiß gar nicht, ob der noch Videos macht. Habe ich gerade vor 2 Jahren den YouTube-Kanal entdeckt. Sehr coole Unterwasser-Fotografien, aber der Kanal viel zu winzig für die coolen Fotos auf jeden Fall.
Mhm.
Ich habe Unterwasser-Fotos gemacht und zwar mit der Lomography, mit dem Unterwasser-Cage. Ja, genau, die meine ich. Nikonos V.
Nikonos.
Ja.
Nikonos. Die Nikon, aber aus Spanien.
Nee, Griechenland, wenn Nikonos.
Griechenland, Nikonos.
Aber
Nikonos,
das ist ja
genau.
Deren Zeit. Ja, kann jetzt. Warum reden wir über Themen, die wir nicht anrecherchieren?
Ja, weil wir natürlich auch.
Der
Nikon
ist wieder.
Das
ist wie Nikomat. So was in die Richtung, glaube ich. Okay, Unterwasserfotografie. Ja, ich habe mit dem Raw-Gefühl Mehrwegkamera, da gibt es Unterwassergehäuse für, hat mich 60 Euro gekostet. Damit war ich in Griechenland unterwegs. Oh, es ist schwierig, damit gute Fotos zu machen. Ich habe 3 Filme und 90% ist verwaschen und trotz Blitz und man sieht nicht so viel. Aber
was für ein ISO hast du geschossen?
Boah.
Was für ein ASA?
Weiß ich nicht. 100. Reicht nicht. Nee, 400. Aber ich glaube, die Kamera kann sowieso nicht. Ich glaube, die steht ja mal auf 100.
Ja.
Also nee, sowieso immer ein 60stel, glaube ich, und mit Blitz und so ein Kram. Also deswegen. Mhm. Aber es waren jetzt auch nicht so die interessantesten Tauchbilder. Ich hab ja nicht mal geschnorchelt. Ich habe ja einfach nur mit der Taucherbrille Luft angehalten, mit runtergetaucht mit der Kamera. Was schon ein Pain ist, finde ich, wenn du so versuchst, unter Wasser zu gehen und hast in einer Hand, weil ich hatte jetzt auch keinen Gürtel, um die festzumachen und sowas. Ich habe ein paar Fische fotografiert. Aber macht Bock. Aber Resultate waren nicht so gut. Ich habe auch hier im Fühlinger, habe ich die zum ersten Mal getestet, im Fühlinger See in Köln.
Mhm.
Einem Jahr davor habe ich die gekauft und da waren schon ein paar interessante Fotos. So ein, zwei sind ganz gut geworden, aber...
Ich glaube, hast du mir auch was gezeigt von mal.
Ich glaube, es ist aber tatsächlich cooler, wenn du wirklich auch mit der Kamera wirklich mit einem Bleigürtel sowas hast, dass du halt stillhalten kannst. Und hast, weil du bist ja die ganze Zeit so gegen den Auftrieb am Kämpfen, wenn du da nur mit Badehose reinspringst. Oder du bist halt, schwimmst halt schnell irgendwo hin, oder du hängst dich einfach fest. Also
du musst ja schwierig. Musst ja irgendwie ein bisschen auch kadrieren können, ein bisschen nachdenken können und so.
Bei der Lungenfliege, die steckt ja, das ist halt diese, also müsst ihr euch vorstellen, wie so eine Mehrwegkamera, die man quasi in ein durchsichtiges Gehäuse steckt und dann hat man so ein paar Knöpfe, die halt dann runterdrücken auf die Knöpfe, pipapup, damit alles wasserdicht ist. Und dann kannst du aber nicht mehr durch den Sucher gucken, weil der ist dann natürlich, ne, wie bei der Brille jetzt, um nicht ganz von dir wegzugehen, also sehr weit weg. Deswegen kannst du da oben, wie bei so alten Kameras, so ein Sportview rausklappen, ist ja einfach nur ein Rechteck, um so einigermaßen zu zielen.
Ja.
Wie es funktioniert. Und dann musst du halt noch berechnen, okay, der Blitz schießt so unter Wasser einen Meter vielleicht. Danach klappt es nicht mehr so geil.
Ja, und das ist halt echt nicht viel, ne? Das, was ich immer mal machen wollte, und ich habe probiert, das ein oder andere Musikvideoprojekt dahin zu schieben, ist halt unter Wasser Musikvideo drehen, ne? Und dann wäre natürlich auch nur die logische Konsequenz zu sagen, na klar, auch analog unter Wasser fotografieren.
Ja, also.
Finde ich geil.
Ich fand das Thema immer interessant, aber diese, auch im Digitalbereich, die ganzen Cases, die es halt für die Kameras gibt, das ist ja ein Schweinegeld, weil natürlich, du willst natürlich auf Nummer sicher gehen, steckst da ein paar tausend Euro Kamera rein, da sollte eigentlich kein Wasser rankommen, weil ich weiß nicht, wie es heutzutage aussieht, aber die meisten Kameras sind nicht mal Spritzwasser geschützt. Also ich glaube, ich weiß nicht, wie es bei den aktuellen, also weil wir benutzen keine Kameras draußen, deswegen ist es uns relativ wurscht, ob die Spritzwasser geschützt sind. Aber ich weiß gar nicht, ob die irgendeine Sony das irgendwie erfüllt, gerade Spritzwasser.
Jein, ne? Also die sind schon relativ dicht. Also ich bin schon mit Sonys wirklich durch strömenden Regen und durch, aber bei einer professionellen Filmkamera, da sind halt fette Lüfter und dergleichen. Da
genau,
halt
das hatten wir bei der Blackmagic. Wir haben mal im Regen, wir waren mal draußen, im Regen gedreht und die hat oben die Lüfter und denkst, da haben wir einen Schirm drüber gehalten.
Was ich sagen kann, was ich absolut nicht empfehlen kann, also ich habe einen Kunden, der also Schwimmen unterrichtet und eine Schwimmschule und so weiter. Und da haben wir auch sehr viel unter Wasser gemacht und da hatten wir uns mal einfach auf schnell, weil das kurzzeitig dann die Anforderung war, auch Tauchübungen zu machen, so ein Unterwasser-Case für eine Alpha geholt. Das ist einfach nur so ein Bag aus Plastik, ne, wo du die halt reinpackst. Absoluter Horror, ne? Also da ist auch ein bisschen
was. Also kein Hardcase oder wie?
Nee, das ist, ich kann dir das mal zeigen, das sieht aus wie eine Tasche.
Ah, ja. Ne? Hab ich fürs Handy.
Ja, genau.
Ja.
Kostet fast nichts, aber kannst du knicken.
Ja.
Und dann habe ich mal geschaut, was ein professionelles Unterwassergehäuse.
Paar tausend.
Für, ja, hätt aber gesagt. Ein paar zehntausend.
Ach, so. Noch krasser.
Aber es sieht dann so aus.
Ach so, wo du dann mehr als nur den Record-Button drücken kannst.
Genau, du hast die Hauptfunktionalitäten, also du hast sogar Schärfe, hier alles. Was du dir vorstellen kannst, kannst auf den Record, kannst ND-Filter ein- und ausschalten.
Ja gut, also volle Funktionalität hat dann ihren Preis. Ja. Ist ja auch ein Drittanbieter wahrscheinlich, ne? Also ist ja nicht vom Hersteller selber.
Nee,
entsprechend halt bei Kleinserie wahrscheinlich.
Und vor allem, also der Hersteller zum Beispiel von jetzt für eine Filmkamera von mir, die machen nur sowas. Mhm. Nur Unterwassercases für Filmkameras. Da kannst du dir schon vorstellen, alles klar.
Da willst du ja auch auf Nummer sicher gehen. Ich hatte mal überlegt, eine Unterwasserdrohne zu holen.
Eine Sekunde, gelogen. Oh. Nicht mehrere 10.000, sondern halt
ab
13.000 würde das jetzt für mich hier kosten.
Gut, aber ne, wir reden ja auch vom Profibereich. Das ist ja nicht so, ja, boah, ich tauche hier im Baggersee nebenan. Wo ist meine 8.000-Euro-Kamera mit meinem 13.000-Euro-Case? Ab geht's. Geil, ein Barsch. Weißt du? Geiler Barsch. Und der folgende Titel ist da.
Geiler Barsch, ja.
Oh mein Gott. Worauf wollte ich, was wollte ich sagen? Ja, Case, teuer. Unterwasserdrohne. Hatte ich mir überlegt, gibt's hier auch mit so Kabel dran, ne, dass die nicht absäuft, aber
ich habe einen Kollegen,
ich
denk
so,
der hat
nee,
eine.
Ich habe meine Drohne ja verkauft. Weil ich auch gar nicht mehr geflogen bin. So. Also ich bin eh super selten geflogen. War nicht so mein Ziel. Und dann habe ich gesagt, okay, NRW ist nicht gerade bekannt für schöne Gewässer, muss man ehrlich sagen. Und dass sich da eine krasse Tauchdrohne lohnt, mit der du gefühlt irgendwie 50 Meter oder was auch immer tief tauchen könntest. Ah nee, ich glaube nicht.
Ja, ich glaube, da solltest du dich vorher mal mit den Wasserwerken und so weiter auseinandersetzen oder mit den Behörden für wir machen die Gewässer wieder sauber.
Achso, die haben sowas, ja.
Ja.
Aber wie heißt der Dude nochmal, der auf Drohnen Kameras setzt? Dann möchte ich jetzt auch gerne eine MJU oder sowas auf eine Unterwasserdrohne sehen. Richtig schön tief. Jo. Aber ich glaube einfach, dass die nach 5 Metern
Jason,
auch wenn du die nicht in ein richtig krasses Case steckst, dann sind die einfach Schrott.
Ja, ich glaube, der Kollege heißt auch Jason oder was? Mhm. Der die Kameras da auf die Drohnen parkt.
Aber apropos, wir haben sie ja beide, die MJU 2, die ist ja eine Allwetterkamera, die darf ja nass werden. Aber tunk sie nicht
Spaß
ein. Weißt du, kannst du dich erinnern, bist du alt genug für Sony-Handys? Es gab eine Werbung, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist. Da haben die in der Werbung, sind die mit dem Handy in den Pool gesprungen und so Partyfotos gemacht, sowas, ne? Und wenn ich mich recht erinnere, musste die Werbung ergänzt werden, um den Satz bitte nicht wirklich nachmachen, weil die waren wohl halt Spritzwasser geschützt, aber nicht gegen ein Tieftauchen in Chlorwasser geeignet.
Ja.
Und selbst das sollte man mit Kameras hier, auch mit Handys nicht machen. Ich hatte mal überlegt, so irgendwie, ich hatte mit meinem S10 oder sowas, ja, wasserdicht, ne? Also einfach nur irgendwo reintunken, also halb und sowas. Das Ding hat halt gemerkt, dass es im Wasser ist und hat gesagt, nee, ich kann nicht auslösen, ich bin nass. So, was?
Ich kann nicht auslösen,
ja,
ich
bin nass. Ja, das ist wirklich gesagt. Also nicht so wortwörtlich, aber es hat gesagt, Feuchtigkeit, ich kann. Ich sag, hey, du bist doch fucking wasserdicht, dann mach doch
ich
hier
bin
in
aus diesem, Zucker.
Ja, weil ich sag so, ich will das Ding doch von Werk aus, vielleicht habe ich grundlegend was falsch gemacht, aber das Ding ist ja wasserdicht, haben sie gesagt. So, ne, du kannst es unterm Wasserhahn halten. Ne? Also bis zu.
Moment, unterm Wasserhahn halten ist erstmal nicht wasserdicht.
Jawohl. Ja, wenn das Wasser läuft, natürlich.
Nee, ich war auch.
Weißt du, pass auf, ich war auf einfach Wanderung, da war ein Bächlein und ich habe gedacht, geile Perspektive für das Digitalfoto, so in den Bach gesetzt, so halb ins Wasser mit der Linse. Hat er nicht gemacht. Wollte er nicht.
Finde ich bedenklich.
Ja, fand ich scheiße. Deswegen habe ich jetzt ein iPhone, mein Gott.
Aber auch die waren ja erst irgendwann später wasserdicht.
Ja, ja. Ne? Ja, ich würde es auch nicht mal. Also die haben ja auch tatsächlich diese Indikatoren drin, dass sie mal nass geworden sind. Ne? Mhm. Wenn man sie öffnet, blaue Garantie fallen. Deswegen bitte nicht ins Wasser stecken.
Ja.
Nein, keine Ahnung.
Nur eure Analogkameras, da ist ja, da kann ja nichts
passieren. Da kann nichts passieren. Einfach mal die Leica. Komm, wir machen den Witz jetzt komplett. Google doch mal bitte, weil du gerade am Rechner sitzt, einfach nach einem Unterwassercase für eine M6. I wanna know. Also ich weiß, für die Polaroid S70 gibt es das tatsächlich, aber die ISO einer S670 oder vom S670-Film ist eh so weak. Das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Ich überlege mal, übrigens, das werden wir vielleicht in einer der nächsten Folgen auch mal nochmal über Polaroid reden. Zum einen ist S670-Film gerade wieder mal ausverkauft, aber die haben ihren Schwarz-Weiß-Film verändert.
Mhm.
Und ich als fast Early Adopter von Polaroid, zumindest in der neuen Auffassung, ich kann mich noch an die ersten oder also die vor etlichen Jahren, die Schwarz-Weiß-Bilder, das war nicht Schwarz-Weiß, das war, können wir mal so einen direkten Vergleich machen. Da habe ich nämlich noch ein paar rumliegen, die wirklich furchtbar hässlich sind, das lag nicht an mir.
Ausnahmsweise auch nicht an meine
Brille. Nee, da hatte ich noch keine.
Also, das, was ich hier gesehen habe, ist verwunderlich, weil wenn das Leica-Gehäuse ist,
was ist das denn für ein Panzer?
Sieht aus wie ein U-Boot.
Ist das wirklich, also, ist das für eine Leica?
Also
das,
hier
das,
steht,
das sieht aus, als könnte man da Uran drin lagern, ohne dass man draußen ein Problem kriegt.
Exakt. Nee, hier steht historische Tauchergesellschaft e.V.
Okay.
Und die haben irgendwie gesagt, das wäre hier für die Leica 3C 1940.
Okay, das 1940, das wird ja, okay. Ja. Weißt du, welchen Ansatz das jetzt war?
Aber ansonsten, ich habe hier, nee, das ist SF EOS M6-2, das ist halt für
EOS,
Canon.
Ja.
Aber.
Ach, die sind auch schon teuer.
Ja, ansonsten gibt es nur.
Obwohl? Ich überlege gerade, weil wenn es für so Kameras wie die 500, 550, 700, bla bla, D Unterwassercases gibt, die müssten doch auch auf die EOS nicht digital theoretisch passen.
Ja, kommt immer drauf an. Ne? Es gibt ja so modellbezogene und dann gibt es halt einfach diese ja. Taschen, ne? Diese
Digipacks. Ja, ja. Ich rede jetzt von diesen Hardcase, wo du wirklich den Knopf an der Stelle hast, also explizit für dieses Kameramodell. Weil die sollen ja auch am besten sein mit den Ziels, also angeblich, also keine Ahnung.
Aber auch schwer zu bekommen, ne? Also ich habe jetzt hier kein Unterwassergehäuse in der Form gefunden für Leica irgendwie.
Ah, hey, der Sommer kommt, Zeit für Unterwasserfotografie, ne?
Ja, also aber ich, bin ein Freund davon, dass man seine Leica, die sind, also alle Leicas sind ja wasserdicht, komplett am Werk.
Ja,
und einfach die einfach mal, wenn ihr eine Leica habt, einfach mal auf Tauchgang gehen.
Ich habe auch gehört, wenn du Unterwasserfotografie simulieren willst, machst du einfach hinten auf, willst es mit Wasser und Film, machst sie wieder zu, machst dann deine Fotos, dann hast du.
Filmsuppe hat man dann.
Ja, ja, das nennt man aber also interne Filmsuppe. So, und dann hast du überall, so einen Bikini-Bottom-Effekt drauf auf deinen Fotos. Also gehst und machst Streetwork, finde alle Leute sind einfach in einem Bikini-Bottom.
Also ich finde gut, wenn du einfach schon Entwicklerchemie reinfüllst, dann hast du halt direkt Polaroids.
Diese Kameras gibt es.
Ja.
Die gibt es wirklich. Also wirklich diese Kameras, wo du mit der Spritze dann das reinmachst.
Ja, finde ich bedenklich.
Nee, ist cool.
Ja, ist wirklich cool. Verteilt sich das? Das
heißt, doch, es funktioniert erschreckend gut. Es funktioniert erschreckend gut. Ich weiß natürlich den Hersteller nicht, aber es ist tatsächlich, du hast so eine, ich glaube, es ist eine Pinhole-Kamera, glaube ich.
Mhm.
Legst dann halt dein fotoempfindliches Papier hinten rein oder entsprechend dann dein Trägermittel. Dann belichtest du das und dann hat es so ein kleines Löchlein und da gehst du mit einer Spritze, also vor die Lichter, die Flüssigkeiten, die du brauchst, und da rein. Dann lässt du stehen oder shakes es, glaube ich, und dann ist das Ding, dann kippst du es wieder aus, kannst es, glaube ich, nochmal benutzen tatsächlich bis zu einer Anzahl und dann ist dein Bild fertig. Und
ja, das kenne ich auch, aber mein Gedanke war halt eine 35 mm.
Ja, einfach rein. Einfach jetzt die Leica dreimal drehen.
Ja, oder du schneidest Polaroid-Fotos einfach zu, machst die mit Tape, mit Tesa und dann willst du die das in so eine Patrone ein?
Nicht funktionieren, weil der Chemie-Container
denn?
Doch gar nicht.
Da muss man halt ein bisschen rumexperimentieren.
Also ich glaube, wie sind wir drauf gekommen? Ich weiß nicht, Brille.
Ja, oder auf einmal sind wir
füllt
Chemie
in
eure Kamera.
Aber ich hab tatsächlich diese Dioptrien-Dings gar nicht im Blick gehabt.
Ja,
ich muss auch mal gucken, welche Kameras bei mir das tatsächlich haben. Und dann muss ich mal gucken, weil ich auf dem. Warum gucke ich eigentlich durch die Kamera? Mit dem rechten Auge, glaube ich. Ja.
Ja, ich auch.
Ja. Und dann mal gucken, was ich auf dem rechten Auge habe, ob ich das einstellen kann. Und das wäre natürlich cool. Weil ich habe das gemacht mit diesem Hochziehen, aber mein rechtes Auge ist auch mein schlechteres tatsächlich. Und also gefühlt. Nee, und auch die Brille immer so auf der Stirn zu haben, oder sie ganz ausziehen, also, das ist ja doof.
Ich find's ätzend, ja. Vor allem, also, wenn hier das Nasenteil quasi, wo die Brille auf der Nase dann aufliegt. Wenn das die ganze Zeit dann auch an der Stirn ist und so weiter, dann irgendwie, weiß ich nicht, siffst du dir da deinen Stirnschweiß runter?
Weil, keine Ahnung. Ich hatte, glaube ich, das auch so Ding, ich hatte Kopfhörer noch an. Also Kopfhörer und Brille ist ja auch nochmal so ein Ding. Also für mich tun sich ja gerade ganz neue Problemwelten auf, dass ich auf einmal hier so richtig hinterm Ohr so Schmerzen bekomme, weil der Kopfhörer auf den Bügel drückt und so.
Buff. Mit meiner neuen Brille, die ich jetzt gerade auch trage, habe ich extrem Kopfschmerzen bekommen durch, weil ich telefoniere viel, ne, und dann habe ich halt Kopfhörer auf und die haben aber so drauf gedrückt auf irgendeinen Nerv, I don't fucking know, und dann war wirklich Game Over, dann bin ich zum Brillengeschäft und meinte, ey Leute, help, ich habe also solche Kopfschmerzen, nie hatte ich das letzte Mal vor als Blach, wo ich irgendwie gewachsen bin und dann, aber das war wirklich ordentlich.
Ja, ich habe, der hatte mir auch gesagt, also ich habe echt nicht so viel verstanden von dem, was der Optiker mir so gesagt hat hier
und
da. Das
ist der Trick. Und dann gehst du mit einem 800.000 Euro Modell raus.
Nee, er meinte so, dass, ich glaube, die Bügel nicht so ganz hinten rumgehen, weil hinterm Ohr wohl irgendwie auch so Nerven dann laufen, wenn das da immer drauf wird, dann würde man halt da Kopfschmerzen bekommen. Deswegen hat die Brille wohl das nicht so. Aber keine Ahnung.
Tja.
Brillennoob.
Und du hast jetzt quasi diese lange Vorgeschichte erzählt, weil du deine schlechten Urlaubsbilder rechtfertigen wolltest.
Ja, genau. Ich also, war ja
natürlich,
im Urlaub.
Natürlich.
Ich habe es, ich weiß gar nicht, wie viele Details ich letzte Woche erzählt habe. Ich habe meine Filme abgegeben. Ich habe die letzte Woche von Urban Film Lab zurückbekommen. Wie gewohnt in Not Sponsored, in schöner Qualität. Habe ich mich sehr gefreut.
Wie soll es anders auch sein?
Ja, soll es anders sein. Grüße gehen raus.
Tobi,
ich schreibe dir immer noch sowas dazu. Ich schreibe dir mal ein Briefchen quasi noch dazu, ja. Aber jetzt nicht viel. Einmal habe ich ihm auch Aufkleber von uns beigelegt. Ich weiß nicht, ob er sich gefreut hat.
Nee, wahrscheinlich nicht. Nee.
Scheiß Werbung.
Tobi, sag doch mal, also Gummibärchen oder irgendwie, also können wir irgendwas?
Können wir was gut tun? Was können wir reintun?
Schnaps oder was?
Entwicklerflüssigkeit.
Oh. Filmsuppe.
Einfach also, mal Filmsuppe. Die Filme sind entwickelt, wieder da und gescannt. Und ich glaube, ich hatte es letzte Woche erzählt, meine Horizon, meine Panoramakamera ist den Bach runtergegangen.
Ah, nicht kein Unterwassergehäuse.
Nein, aber tatsächlich ist nach 5 Auslösern hat sich der Spannhebel ins Unendliche gedreht.
Uh-oh.
Und nichts mit Auslösen, nichts mit zurück, nichts weiter Spannfilm. Ich habe den Film dann zurückgekurbelt, dass die wenigstens diese 5 Panoramabilder irgendwie gerettet sind. Hab sie dann natürlich nur die Klappe erstmal aufgemacht, gucken, ob sieht man da was auf der rechten Rolle, ne, die Auffangrolle quasi. Nichts. Die ist jetzt in Reparatur. Gruß gehen raus an Sascha. Die liegt bei dir. Ja. Mach was, Junge.
Mach Kamera fertig. Aber jetzt hat die nicht mal ausgelöst. Was hat das denn in dir ausgelöst, Marius?
Ich war so mega frustriert. Ich weiß nicht, ob ich so traurig war wie damals, als wir nichts zu Fotofia gemacht haben.
Nee,
so traurig war ich nicht. Ich war ein bisschen wütend, weil ich hatte es ja auch erzählt, das war, glaube ich, Film Nummer 3 in der Kamera. Der erste Film, ohne Probleme. Der zweite Film, gerissen. Das war aber auch, ich weiß gar nicht, welcher Film das war. Ist kein Standardfilm, es war jetzt kein Kodak oder Fuji, sonst was, weil es kommt auch sehr auf das Filmmaterial an. Ist es sehr dünn? Ist es sehr, weil es macht ja so einen Halbkreis und wird nicht mehr Räder geführt als jetzt bei einer normalen Kamera. Und das kann halt beim Film halt schnell zum Riss führen in diesen Kameras. Also die Horizon ist ja irgendwie auch prädestiniert dafür, liest man hier und da wieder, dass halt Filmriss vorkommt. Deswegen muss dann stabiler Film rein. So, habe ich ja HP5, habe ich jetzt reingeladen gehabt. Ja, wird schon auch sein. Hat er auch. Wahrscheinlich war er zu stark, hat die Kamera kaputt gemacht. Nee, also ich war schon frustriert, weil ich hatte, ich habe wie gesagt 5 Bilder gemacht, aber es waren eher so, bevor ich halt zu diesen Locations gefahren bin, zu denen ich wollte, wo ich dachte, hey, das ist schön für Panorama.
Das lohnt sich, ja.
Und deswegen habe ich jetzt so vom Strand ein bisschen was und so gemacht. Ich kann hier mal zeigen.
Oh ja, gerne.
So ein paar. Ist immer schön für Leute draußen zu hören.
Genau,
jetzt
kriegt
ihr nämlich unsere perfekten Beschreibungen.
Aber ich muss auch sagen, während du raussuchst, ich hatte einen ähnlichen Fall, da ist mir kurz vorher meine Kontax halt kaputt gegangen.
Ja.
Und da war ich halt auf Madeira und hätte die Möglichkeit gehabt. Naja, und dann musste ich halt so eine 50 € Point and Shoot mitnehmen und dachte, Mann, jetzt bist du schon hier und kannst halt nicht mit deiner Kontax. Ne?
Ach, guck mal, jetzt noch ein Foto von unseren neuen Kopfhörermikrofon. Wir haben die Hände frei und können am Rechner romantieren.
Ja, das ist wirklich gut.
Ich das doch mal für die Brille. Also hier haben wir halt so ein typisches Strandbild. Ne? Links so die Düne, die lang geht. Alles in schwarz-weiß natürlich, weil HP5.
Ja,
und rechts Meer.
Und vor allem auch die Linienführung. Also oft hat man ja das Problem, wir haben ja auch schon oft drüber gesprochen und ich habe auch mit anderen Leuten
auch einen Podcast.
So, what? Genau.
Mein zweiter Feueranalog-Podcast.
Nee, aber über Panorama gesprochen, wo immer das Problem ist, also irgendwo ist dann das Zentrum und so weiter und dann hat man irgendwie das Problem, dass man Inhalt schafft.
Ja.
Hier bei dem Foto, was du hast, gibt es einen Vordergrund, wo halt dann Gras rauswächst, dann hast du überall Linien und es ist halt irgendwie interessant und nirgendwo würde ich sagen, dass irgendwie so das Highlight.
Ja, also es gibt schon was zu entdecken, es ist so, man kann das Bild so abwandern und es gibt was Neues zu sehen. Also es ist so, ne, es ist nicht das erste der Roll. Das Roll hat natürlich ein bisschen langweilig und hat natürlich auch so ein bisschen weiß am Rand, wo man nichts sieht. Das war auch das Learning. Also wenn du einfach nur, das kommt jetzt das nächste, wenn du nur vom Meer ein Bild machst, also von der Weite, wo man sich ja denkt, wenn man davor steht, so die Weite des Meeres, das will ich auf dem Bild festhalten. Das wirkt auf ein Panoramabild, das ist jetzt ja auch nicht linsenkorrigiert, ne? Das hat so eine Wölbung. Also das ist ja die Weltkrümmung. Zu sehen. Nee, also das wirkt dadurch halt ein bisschen, ne, also wenn man es korrigieren würde, hat es vielleicht so einen Effekt, so wie so ein Kuchen, nur mit mehreren Schichten, sowas.
Dabei sagt man ja eigentlich weniger ist mehr.
Weniger ist mehr. sag das mal einem Leica-Nutzer. Dann nochmal ein Dünenbild, also auch same, same. Müssen wir nicht groß drüber reden. Was haben wir hier noch? Ja, hier mit Personen im Bild. Das Personenbild ist immer interessanter, ist bei Panorama halt ein bisschen schwieriger.
Auch hinten noch, ne? So in der Flucht.
Und was du bei der Horizon immer hast, das siehst du hier, dass da manchmal so Querstriche von oben nach unten gehen, das ist halt, ne, weil die halt so abwandert. An den Film, ne, das rotiert sie ja in so eine Rolle, also die Optik, für Leute, die es jetzt nicht wissen, die Optik sitzt auf so einer Trommel in der Mitte und dreht sich, je nachdem, welchen Verschluss du eingestellt hast, mit einer Geschwindigkeit von links nach rechts und belichtet quasi, ne, auf der Gegenseite der Film, der halt in so einem Halbkreis aufgespannt ist. Und dadurch entstehen halt immer so unterschiedliche Sachen, weil du nimmst ja quasi einen Mini-Zeitraffer auf einem Foto auf.
Ja, also es ist nicht Global Shutter.
Genau.
Ne, irgendwie
genau,
in dem Sinne.
Genau, es ist kein Global Shutter. Ja, genau.
Es ist quasi digital. Quasi, ja.
Quasi. So, gucken wir nochmal hier. Da Hund.
Ja,
ne, das
sehr
ist das
schön.
Ding. Ne? Hier sieht man, der Hund sitzt in der Mitte des Bildes. Rechts die Strandhäuser, links ist Ebbe. Ja.
Und der Kontrast ist auch relativ stark. Ne?
Ja.
Also von im Hintergrund alles sehr hell und der Protagonist ist dann etwas dunkler. Und auch der Schatten ragt so ein bisschen zur Seite, sodass das insgesamt so ein bisschen spannend bleibt. Ne? Und die Leine geht genau in die andere Richtung. Dadurch hast du auch wieder Linienführung.
Ja.
Und ich glaube, am Ende des Tages auch mit den paar Panoramabildern, die ich gemacht habe und auch von anderen gesehen habe, dass das irgendwie so der Clou ist. Ne? Also Linienführungen irgendwie reinzuschaffen und keine so große, leere Flächen zu erzeugen.
Ich glaube, das hat auch sowas anziehen. Das ist immer so, es wurde letztens oder irgendwann so ein ultra teures Foto, ich weiß ja nicht, von wem versteigert, da siehst du einfach nur grüne Fläche und dahinter rein oder so ein Rheinkanal oder sowas.
Ja,
also
das
einfach
war
nur gerade,
das war
von dir. Ja, das irgendwie verkauft richtig teuer Geld. Also, ne, also wirklich nichts Spektakuläres, aber schön anzusehen. So, was haben wir noch? Ich glaube, viele kommen ja nicht mehr, weil Film. Hier sieht man nochmal, ne? Einfach nur Meer ist ein bisschen boring. Das ist jetzt einfach nur wirklich die Meeresfläche und oben der Himmel.
Und vor allem massivst viel von dem, was du gerade gesagt hast, von oben nach unten, eben diese hellen Linien.
Genau, dieses Shutter-Stottern, nennen wir es mal.
Ja, ist das
Stottern? Ich weiß nicht. Nein,
oder
ich weiß
ist
nicht.
Das irgendwie, dass der Film da ein bisschen rundlicher liegt oder so?
Es ist auch immer so ein bisschen links, mehr links im Bild als rechts. Keine Ahnung.
Wenn man jetzt so ansatzweise Plan von Technik hätte.
Dann wüsste man das.
Dann
also die Kamera fängt ja auch links an. Ne? Also der dreht sich von links nach rechts.
Ja.
Vielleicht liegt es daran.
Vielleicht kriegen wir jetzt auch böse Zuschriften, dass wir absolut gar keine Ahnung haben.
Richtig Bullshit. Das war's. Dann verließen sie ihn. So, und jetzt müssen wir über einen anderen Film reden. Den machen wir schnell. Kann man bei mir auf Instagram schon sehen. Ich habe einen Film Ferrania P30 mitgenommen gehabt.
Dein Lieblings-Schwarz-Weiß.
Ich liebe diesen Film und ich habe letztes Mal in der Folge schon über dieses weirde Gebäude geredet, was da mitten im Meer stand, dieser Sichtbetonklotz, und ich habe davon ein Foto bei Instagram hochgeladen. Könnt ihr gucken, weil diese Motive sind da hauptsächlich, da sind ein paar ganz gute, also ein paar vom Yachthafen habe ich ein paar Fotos gemacht, wo die ganzen Leica-User lagen. Nein. da merkt man, wie high contrast der Film ist, weil Himmel ist super hell, Meer ist relativ dunkel, Schiffe auch, ein bisschen so Details abgesoffen tatsächlich, war nicht 100% ideal, die Wetterverhältnisse.
Gut, ist natürlich auch immer irgendwie so eine Belichtungssache, was für Settings hat man irgendwie in der Kamera, um dagegen zu dialen.
Und die habe ich mit der OM4, also jetzt kein Panorama, sondern ganz normal, ich glaube 35mm hatte ich, waren es genau 35mm drauf. Und das war das Problem mit Brille. Weil das ist jetzt nicht das teuerste 35mm Objektiv und das hat zum Scharfstellen halt dieses Doppelbild. Ne? Du musst halt quasi diesen Kreis in der Mitte, und das musst du auf, da siehst du, ob das Bild scharf ist. Und so schwer zu erkennen mit Brille. Und dann noch das Bild schön zu kadrieren, plus Wolken bewegen sich sehr schnell, Lichtverhältnisse verändern sich und ständig kommen Leute ins Bild. Also viele Faktoren, die es nicht einfach machen, das Bild gut zu machen.
Ja.
Und ich habe gemerkt, dass viele Bilder auf einmal richtig schief sind. Also dass ich einfach die Kamera einfach scheiße schief gehalten habe auf einmal, wie so ein Trottel.
Also das kenne ich aus dem Filmbereich, also nicht Analogfilm, sondern wenn du, also es ist ganz, ganz wichtig, wie du dir dein Kamera-Rig aufbaust und ob du es wirklich schaffst, auch zum Sensor exakt gerade dein Display eben zu verlegen oder ob es halt variabel ist und sich bewegt. Weil wenn es sich bewegt, naja, dann muss es nur ein bisschen, ein paar Millimeter runter sein und dann hast du schon ein schräges Bild.
Ja.
Alleine nur vom Handling und von den, von den Handanfassgewohnheiten quasi.
Also ich habe jetzt von den Urlaubsbildern, ich habe die jetzt begonnen, so hier und da ein bisschen in der Post zu fixen in Lightroom Classic. Und ich glaube, ich musste noch nie so viel nach links und rechts gerade pennen wie jetzt tatsächlich, weil einfach eigentlich ist es einfach furchtbar. Das war ganz furchtbar.
Hast du gefireflyt?
Das nein.
Nein.
Nein. Nein, gar nicht. Gar nicht. Wirklich nicht. Was ich immer mache, weil ich nur interessiert, wie es aussieht, ich mache fast immer bei jedem Bild einfach aus Spaß mal das Sky Replacement von Lightroom Classic.
Oh, das ist immer evil, ne? Also, na, ne, stimmt nicht, aber...
Vor allem bei den Schwarz-Weiß-Bildern mach ja trotzdem einen farbigen Himmel hin. Also machst du so tropischer Sonnenuntergang, da hast du auf einmal so einen neonblauen Himmel in deinem Schwarz-Weiß-Bild kleben. Ich so, das kann ich jetzt an Ikea verkaufen, die stehen hier auf solche Bilder. Ja. Also, nee. Wir müssen noch kurz über einen Film reden, den ich mit hatte, und es war tatsächlich mein erster Film, den ich davon verschossen habe. Aber ich weiß, dass du davon große Mengen gekauft hast.
Nee, du meinst das wahrscheinlich ist, 400D,
der,
ne?
Das ist 400D, ja.
Nee, ich habe vom, ich habe, also Kodak Gold 200 habe ich viel gekauft,
ja,
um den auf Lager zu haben. Das wird mir jetzt, da habe ich noch richtig viel von. Und ich glaube, da werde ich jetzt also jetzt gerade zu den Zeiten noch viel Freude mit haben, dass ich den habe. Und von Portra 400 habe ich am meisten.
Ah ja, aber hast du nicht mal so 400D gekauft?
Das war ich.
Also, Frechheit. auf jeden Fall, ich hatte natürlich schon, wir hatten ja schon drüber geredet, ne, CineStill 800T ganz oft, und ich habe auch schon den Schwarz-Weiß-Film von denen und den 50D auch schon verschossen, aber 400D lag ganz lang bei mir im Kühlschrank und habe ich einfach nicht angepackt, weil, keine Ahnung, typischer Film für, boah, den nehme ich mit für spezielle Möglichkeiten, und 800T bietet sie halt auch hier in Köln immer an, so für abends natürlich. Und 400D, ich habe andere Filme mit der gleichen ISO, wo ich mehr weiß, was ich kriege. Und deswegen habe ich den aber jetzt mal mitgenommen und gedacht, geht's, verschieß den mal, bevor der allzu alt wird. Und jetzt kommt's. Der hat schöne Farben gemacht. Es war vor Ort heller, als ich dachte. Ich habe den auf Boxspeed geschossen. Ich wollte jetzt auch nicht zu viel rumexperimentieren, aber die Wettervorsage hat er gesagt, boah, Regen und bla bla bla. War aber super Sonnenschein und warm. Also es ist sehr hell und so sieht man auch in den Fotos.
So wie das Wetter in Köln, ne? Also Piss, also es pisst wie sonst was und dann piu, zack,
super, viel Sonne, zu hot oder viel zu hot, heiß,
und du denkst hier.
Ja, auf jeden Fall. Also der Portra, ich sag schon Portra, der CineStill 400D war in der Olympus drin und hat tatsächlich ein paar schöne Farben gerendert und sowas. Aber tatsächlich, bei, also die Kamera ist komplett intakt.
Ja.
An der liegt es nicht. Und vor allem ist es nicht auf jedem Bild so, aber auf 5, 6 Bildern sind tatsächlich, Lightstrokes zu sehen. Ja. Und zwar, die gehen komplett durchs Bild. Und zwar von oben nach unten. Und zwar in Orange. Und ich rede halt nicht von den üblichen Annihilations, die es so gibt.
Ja.
Die man ja von CineStill ja auch so ein bisschen erwartet. Ich habe tatsächlich auch ein Bild gemacht, wo Neonröhren zu sehen sind. Da sieht man das, dass da das Bild schön ausfranst. So soll es ja auch sein. Aber das, wir reden von Tageslicht.
Ja.
Und die grätschen halt so richtig ins Bild rein. Und zwar so, dass es halt cool aussehen kann, wenn man es mag. Aber du hast schon im Vorhinein gesagt, boah, nee. Und mit der Erwartung, wenn ich grün fotografiere, will ich auch grün sehen und nicht rot.
Ja, also das ist, wenn ich nach Holland fahre und sage, alles klar, ich möchte hier Dünen und grün und hast du nicht gesehen, kann ich das nicht gebrauchen. Mhm. Wenn ich Street-Fotografie mache und sowieso ein bisschen dreckig, bisschen Dutch-Angle und ein bisschen sag, ey, scheiß der Hund drauf, ne? Weil, dann finde ich das auch manchmal okayisch, auch wenn gerade mit viel Licht und Kunstlicht und irgendwie, dann finde ich das manchmal okay. Aber wirklich, wenn ich Natur fotografiere, dann will ich da keinen scheiß Light irgendwas drin haben. So.
Es hat ja mehr so ein Lomography-Vibe. Tatsächlich dadurch, ne? Also wo ich sage, okay, das ist so, es lebt ja von seinen Fehlern. Und da frage ich mich, welche Intention hat CineStill bei dem 400er gehabt? Ich meine, der ist doch auch für D, der ist für Daylight, glaube ich, ne? Ja. Der ist für Daylight ausgelegt. Also der hat in seiner natürlichen Umgebung irgendwie versagt.
Weißt du, was die Intention ist? Geld verdienen.
Geld verdienen. Und schlecht den Ramjet-Layer entfernen.
Ja, und das ist, also erstmal macht es den Film, sofern ich das richtig von Leuten mit Ahnung aufgeschnappt habe, macht es ja sowieso anfällig, auch für andere Filme. Quasi Nachteile, die man haben kann, auch Elektrostatik und so weiter, ist ja dann...
Stimmt, da haben wir mal uns ein paar Sachen angeguckt.
Ist, ist dann ein Problem.
So sieht, ja.
Und was ich auch hörte, ist, dass es einfach also auch ordentlich gemacht werden muss. Ne? Und dann ist die Frage, naja, ne, also die haben da ihre Maschinen und machen da, sind da am Tun, am Machen und Chemikalien rein und raus ballern und so weiter. Naja, wenn das halt mal montagsmäßig absolviert wird, ja, dann kann das auch mal so aussehen. Ne?
Also ich denke gerade, also mich stört es jetzt nicht so krass, aber wenn ich jetzt, keine Ahnung, das irgendwie jobmäßig machen würde und sage, hey, ich shoote eine Hochzeit in den Dünen und so ein Kram und da kommt dann sowas raus, weil ich glaube, das kriege ich in der Post nicht mehr raus, die Fehler, die da sind, weil das ja wirklich, also mit viel Mühe und dann sieht's, dann ist es, glaube ich, so viel manipuliert, dass es nicht mehr, dass es sich den Analogaufwand nicht gelohnt hat.
Nee, es, also A, lohnt sich's nicht, B, ist es, also wenn du es, also da sind ja Informationen einfach kaputt. So, ne? Also da kannst du natürlich gegensteuern, aber im Zweifel wirst du es ja, trotzdem sehen irgendwie. Ne?
Das ist so die Frage, was sind so die Erwartungen, wenn man Cinestill schießt? Also ein Abenteuer, wie Lomography halt, oder ist es, also ich glaube nicht, dass ich, könnte sich Kodak erlauben, halt so einen Film auf den Markt zu bringen und sagen, oh, ja, passiert halt, ne? Ich glaube nämlich eigentlich nicht.
Ich glaube auch nicht. Also gerade die, die Pro-Filme, ne? Also Portra und, und Konsorten, die sind da natürlich, also guck mal, ne? Ein Pro- also ein Fotograf, der Porträts macht und dergleichen, der würde kein Cinestill nehmen.
Nee.
Vielleicht, also wenn wir bei dem Thema Hochzeit bleiben, Aftershow, bisschen Blitzen, bisschen funky, da sind ein paar Filmfehler auch okay, aber wenn es um wirklich wichtige Fotos geht, dann schießt halt Portra. Also kannst du auch Kodak, Kodak Gold 200 schießen natürlich, aber irgendwas, was nicht irgendwie, wo da noch jemand am Ramjet rumgeschnibbelt hat.
Ja.
Der Ramjet-Schnibbler.
Ich frage mich,
geiler Titel.
Ich frage mich halt gerade, ob ein anderer Film, also ich finde halt so ein paar Beach-Fotos sind ganz, ganz gut geworden, so von ihrem Vibe her.
Ja, finde ich auch.
Natürlich hier und da an vielen Stellen halt irgendwie ein bisschen zu krass, weil es halt einfach ballerhell war mit 400, das ist halt schon heftig.
Ja, ich hatte, als ich die zuerst gesehen hatte, hatte ich auch schon gesagt, das sieht so ein bisschen aus wie Positivfilm. Positivfilm natürlich wesentlich mehr Kontrast, wesentlich mehr Farbe. Aber da hängt es natürlich auch davon ab, wie ist es gescannt worden und was wurde noch gemacht. Ich weiß, dass Tobi das da auch nicht übertreibt an der Stelle.
Ja.
Ne? Also ein bisschen Helligkeit, aber der wird da jetzt, glaube ich, nicht, soweit ich mich recht entsinne, da massivst am Sättigungsregler drehen.
Ja.
Das dann eher nicht.
Und deswegen so die Frage, weil Zinste ist nicht günstig. Ich weiß gar nicht, was mich der gekostet hat, aber...
Im Zweifel zu viel.
Ja, und die Frage ist halt, hätte es Kodak Gold auch getan? Gepusht auf 400.
Also ich, ja, sowieso. Ja. Erinnerst du dich noch an unsere...
1600 gepusht, ja. Aber also für einen ähnlichen Effekt, also diesen ich nenne es mal ein bisschen Overglow, also eine Schaumkrone, die einfach so krass eher glitzern so ein bisschen.
Ich glaube schon, dieses Foto, was wir jetzt hier sehen, ne, also Mensch und Hund im Vordergrund, rechts Meer, was so ein bisschen rein schippert und links Strand, was schön durchlaufen ist mit noch ganz im Hintergrund eben diese Häuser, Hütten.
Ja, so Beachhäuser, ne? Genau.
Also insgesamt ein sehr schönes Foto. Ich glaube, mit einem Kodak Gold 200 hättest du diesen klassischen Glowy-Effekt, also dieses auch leicht orangene noch und so. Das hätte den Strand, den Sand wahrscheinlich noch ein bisschen orangener hervorgehoben.
Den Himmel vielleicht auch ein bisschen besser gerade, weil der ist leicht
wahrscheinlich richtet. Ja, wahrscheinlich auch das. Ne? Wahrscheinlich wäre es dann insgesamt von der Belichtung, ja, weiß man nicht. Ne?
Ja,
aber
müsste man immer parallel schießen.
Gut, ich meine, Kodak Gold 200, das ist natürlich auch der Strand-Film schlechthin.
Das geht immer, ne? Ja. Also, um Fazit zu ziehen, P30 nenne ich immer weiter mit, ist weiterhin einer meiner Favorites, was Schwarz-Weiß angeht.
Ja.
War auch mal gut zu sehen, den in anderen Möglichkeiten sind. Das letzte Mal groß im Einsatz war der ja tatsächlich in Griechenland. Sehr hell, sehr krasse Kontraste, teilweise etwas zu krass, wo man denkt, okay, da die dunklen Sachen sind wirklich sehr dunkel. Aber hier, also gerade so ein bisschen auf Distanz für Beton, geile Sache. Was ich als nächstes ausprobieren will, ist auf jeden Fall mehr Menschenfotografie. Ich habe mich ein bisschen auf der Fania-Seite geguckt, auf der Instagram-Seite. Die posten ja auch immer natürlich Bilder und da haben Leute auch Menschenfotos natürlich gepostet und das hat auch so ein nicht dreamy Look, wie jetzt hier das Cinestill, so von wegen, oh, es ist so alles schön und glänzend traummäßig, aber es ist halt trotzdem so eine leicht surreale Stimmung, aber immer noch real genug, dass es nicht zu artsy wird. Also ich glaube, es könnte sogar dir gefallen als nicht schwarz-weiß und nicht allzu artsy-Fan.
Also mir gefällt das auch, ne, wenn ich das sehe. Ich selber fotografiere so ungern selber schwarz-weiß. Liegt auch ein bisschen an den Motiven irgendwie, ne, weil da muss man schon irgendwie was haben. Weiß ich nicht, ne? Wenn ich da irgendwo im Grünen bin, dann will ich das halt auch irgendwie gecovert haben. Mhm. Aber wie gesagt, ich finde, und du hast auch einen Vergleich, du hast einmal mit Farbe dieses brutalistische, im Wasser stehende, ja, fast Gefängnis, ne? So sah es ja irgendwie aus.
Ja, irgendwie irgendwas zur Wasserüberprüfung, sowas, das könnte aber auch ein Raketensilo sein, gefühlt.
Und das hast du einmal in Farbe und einmal in Schwarz-Weiß. Und da muss ich ganz klar sagen, in Schwarz-Weiß fittet es auch inhaltlich irgendwie besser, weil es dadurch brutaler wirkt und der Kontrast ballert viel mehr rein und so. Das gefällt mir dann schon in Schwarz-Weiß auch besser.
Ja. So viel zum Thema Urlaubsbilder und Fazit ziehen, welche Bilder mitgehen. Ich werde in nächster Zeit berichten, wie es um die Horizon steht. Ansonsten muss ich tatsächlich doch sparen auf die Panics.
Ich bin
Es soll einfach nicht sein.
Aber du hast ja nicht nur zuletzt hier Urlaub gemacht, sondern du hast auch mal, in München hast du Urlaub gemacht, nämlich 1837.
Ja, ich habe ein Foto gemacht. Ja, ich war gerade so, auf welches Thema willst du gerade überleiten? Wir haben eine Nachricht bekommen, ihr könnt uns ja jederzeit auf Instagram zum Beispiel uns schreiben und der liebe Björn hat uns auf etwas aufmerksam gemacht und zwar wurde ein Foto gefunden von der Münchner Frauenkirche. Jetzt fragt man sich, was? Dieses Foto allerdings ist von 1837 und wer sich so ein bisschen mit Fotohistorie auskennt,
da wird
sich
denken, Marius gerade geboren.
Da habe ich doch meine ersten Fotos gemacht. Nein, wer sich da ein bisschen auskennt, wird sich denken, Moment mal, das ist doch 2 Jahre zu früh. War doch 1839. Richtig. Jetzt hat man nämlich ein Bild gefunden, was viel älter ist. Mhm. Und das ist, ich gucke gerade mal, wir verlinken natürlich den Artikel, weil das jetzt komplett auszuführen mit der kompletten Fotohistorie und welches Prinzip da vollzogen worden ist, weil da gab es einige. Ich verlinke unten, ich hoffe, ich denke dran, ich habe mir nämlich vor einiger Zeit ein großes Buch über die Historie der Fotografie geholt. Mhm. Da kann man das alles nachlesen. Ich habe natürlich die Hälfte wieder vergessen. Aber es ist super interessant, also wirklich von den Anfängen bis hin zur digitalen Seuche ist da alles vorhanden. Ist da natürlich alles vorhanden.
Ich hoffe, alle Fotos mit Leica hast du ausgeschnitten.
Leica hat ein eigenes Kapitel.
Wann kommen eigentlich die ersten Panini-Hefte mit Leica-Kameras?
Boah, das wird richtig geil. Richtig geil. Also, man hat dieses Foto quasi entdeckt. Es war in den Archiven irgendwie drin und das Foto hat ein gewisser Franz von Kobel geschossen. Und es ist nicht sehr groß, es ist gerade mal 4x4 Zentimeter groß. Also alle Instax-Mini-User sagen, boah, ist das gigantisch. Mhm. Und es ist tatsächlich ein Foto der Münchner Frauenkirche. Und ja, man kann es tatsächlich auf dieses krasse Alter zurückdatieren, nämlich 1837, wie gesagt. Und damit muss Filmgeschichte ein bisschen oder Fotografiegeschichte ein bisschen umgeschrieben werden. Denn offiziell ist 1839 das Jahr der erste Foto. Man muss sagen, ich möchte das nicht so ausführen, weil, wie gesagt, ich habe die Hälfte vergessen. Es ist natürlich auch dann die Frage, was ist denn die erste Fotografie? Weil es gab natürlich schon vorher Verfahren, irgendetwas festzuhalten. Ich meine, es gibt ja auch dieses berühmte Foto aus diesem Fenster raus. Da gibt es auch, wie das heute aussieht, was als erste Fotografie gilt. Dann gibt es das erste Bild mit einem Menschen drauf, wo jemand beim so Schuhe putzen, glaube ich, und sieht so richtig krass, diese alten Bilder zu sehen. Aber das gibt's jetzt. Und jetzt ist natürlich die große Frage, kann man sich dieses kleine Bild angucken? Und die Antwort ist leider
nein, kann man nicht.
Leider nicht. Denn auch im Deutschen Museum sind die Leute Filmliebhaber und lagern ihre Schätzchen im Kühlschrank. Denn dieses Bild muss tatsächlich in einem gekühlten Archiv gelagert werden.
Aber wenigstens etwas. Ne?
Ja, man kann sich aber wohl, es gibt Vergrößerungen davon, dass man sich das groß angucken kann. Also da kann man bestimmt hier und da einen Blick drauf werfen und generell.
Ey, das wäre auch eine Frechheit, wenn nicht, ne?
Meinst du, ich kann es kaufen?
Ja, das bei mir.
Bild, was kostet?
Kaufe ich dir.
5 Euro.
Immer.
5 Euro. Nee, aber das ist schon cool. Sehr schön.
Also jetzt müssen wir natürlich gucken, dass das nicht zufällig ein echter Beltracchi ist, ne? Dass das jetzt nicht hier so eine Nummer ist von, ja, da haben wir hier Ozonblau benutzt und das war erst 39 oder so.
Nee. Also wir glauben den Leuten, dass das richtig war. Und danke an Björn, dass du uns das geschickt hast. Und vielleicht fahren wir nach München, gucken uns das Ding mal an.
Ja, müssten wir die Kuratorin mal fragen. Das ist die Cornelia Kemp, ne? Die ist da.
Kann man mal anfragen. Ja.
Cornelia, was geht? Lass mal, Frau Dr. Cornelia, zeig mal Bild.
Es gibt ja auch diverse Projekte, das ist ja keine neue Idee. Das sollte sich hingehen. So, es gibt ja dieses ganz klassische Ding, ne, alte Familienfotos mal nachstellen.
Ja.
Aber es gibt da auch Leute, die stellen historische Fotos nochmal nach und gucken sich halt, wie ist der Place heute. Mhm. Ich hatte letztens in den TikTok-Algorithmus gespielt worden.
Sagen,
aber er hat leider. Das Ding ist, er hat es halt mit einer Digitalkamera gemacht. Ja, so, es wäre schon cool. Es hätte mehr Vibe natürlich, wenn du eine ähnliche Kamera hast. Na klar, nicht jeder kann jetzt hier mit einer Nassplatte oder sowas rumlaufen.
Ja,
aber
wär schon
zumindest
richtig.
Analog wäre schon die Eile gewesen.
Ja, Junge, ja, ja.
Ne? Also das hätte mehr Vibe gehabt.
Aber was auch immer Vibe hat, hat jetzt auch nicht so viel mit Analog zu tun, aber wenn man dann so Filmsets hat, ne? Und dann sieht man so, okay, da wurde Forrest Gump gedreht und dann hast du aber...
Ja, da gibt es diese, ich weiß gar nicht, wie der Instagram-Account ist, die sind immer da hingefahren zu den Dings und haben dann immer so das Foto so das Foto gehalten, so wie das also Filmding aussieht. Ja, das ist sehr cool.
Ja.
Ja.
Musst du halt mit einem Polaroid aber machen irgendwie.
Was?
Mit einem Polaroid.
Super, klar.
Polaroid.
Ja. Yeah. Was auch cool ist, ist dieser Podcast, aber jetzt ist er vorbei.
Ja.
Aber nicht nur für heute. Wir kommen hoffentlich wieder in 2 Wochen. Bis dahin, denkt gerne mal unten an unsere Umfrage, ob der Ton heute cool ist oder nicht, oder ob wir wieder zu alten Mikrofonen greifen müssen. Da sind wir gerne auf euer Feedback gespannt. Und danke nochmal an Björn. Und wenn ihr auch was habt, auch Veranstaltungen.
Oh ja.
Nächste Woche, vielleicht berichte ich nächste oder übernächste Woche über eine Veranstaltung. Eine Fotoausstellung hier in Köln. Vielleicht gibt es was zu berichten. Mal sehen. Ansonsten. Daumen hoch, abonnieren nicht vergessen.
Wenn ihr Bock habt.
Wenn ihr Bock habt.
Das war der Podcast.
Oh Gott, das ist schon wieder Donnerstag. Nee, keine Ahnung, wenn der Podcast kommt. Bevor es hier so komplett zusammenbricht, sagen wir tschüss und jetzt gibt es nochmal das beste Intro oder Outro der Welt.
Ciao, ciao.
Okay, ciao.
Ja, es hat ja super geklappt mit unter einer Stunde.
30 Minuten schaffen wollt, ne? Ja.